Deutschlandfunk. Andruck.
Mit Monika Dittrich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Der 11. September 2001 ist zu einem symbolischen Datum geworden. Diese Zäsur hat die Geschichte in ein Davor und ein Danach geteilt. Denn vieles hat sich verändert in der Weltpolitik nach den islamistischen Terrorangriffen auf die USA vor 18 Jahren. Der frühere CIA-Mitarbeiter Philip Mudd hat ein Buch geschrieben über den Krieg gegen den Terror nach dem 11. September und die ambivalente Rolle, die der Geheimdienst CIA dabei spielte. Wir stellen es Ihnen gleich zu Beginn dieser Sendung vor. Außerdem heute bei Andruck eine Neuerscheinung zum Thema künstliche Intelligenz und wie wir Menschen mit den klugen Maschinen umgehen sollten, geschrieben von zwei ausgewiesenen Digitalexperten. Der Migrationsforscher Patrice Poutrous hat sich mit dem deutschen Asylrecht beschäftigt, vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Gegenwart. Auch sein Buch haben wir heute im Programm. Dann geht es bei uns um die Erinnerung an deutsche Kolonialgeschichte. Wessen Erinnerung zählt, heißt das Buch von Mark Terkesidis. Und wir besprechen Sebastian Kaspers Geschichte der Spontis und seine Sicht auf die linken Aktivisten der 70er Jahre. 5 Neuerscheinungen der politischen Literatur, das ist Andruck in der folgenden Dreiviertelstunde. Herzlich willkommen. Black Site heißt wörtlich übersetzt schwarzer Standort oder schwarze Anlage. Doch in den USA ist Black Site ein Begriff für Geheimgefängnisse, die der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA außerhalb der USA aufbaute. Orte, an denen Menschen heimlich und rechtswidrig festgehalten, verhört und auch gefoltert wurden. Die Geheimgefängnisse waren ein Teil des Kriegs gegen den Terror, mit dem die USA auf die Anschläge vom 11. September 2001 reagierten. Der frühere CIA-Mitarbeiter Philip Mudd hat jetzt ein Buch geschrieben über die Geheimgefängnisse und die mitunter schmutzigen Strategien der CIA nach 9/11. Katja Ridderbusch ist unsere Rezensentin und in ihrem Beitrag kommt als erstes der Autor selbst zu Wort.
On that day, everything changed. Years of
Der 11. September 2001. Von diesem Tag an war nichts mehr wie zuvor, sagte Philip Mudd, ehemaliger Vizedirektor der Antiterroreinheit beim amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA, vor kurzem bei einem Vortrag in Washington, D.C. Vor allem die Nachrichtendienste durchlebten einen tiefgreifenden Wandel. Mudds neues Buch Black Site thematisiert die Rolle der CIA in der Welt nach 9/11. Im Zentrum stehen die Geheimgefängnisse, die außerhalb des amerikanischen Staatsgebietes errichtet wurden und in denen Agenten Terrorverdächtige verhörten, und zwar mit Hilfe höchst fragwürdiger Methoden. Der Autor spannt einen weiten Bogen. Vom Selbstfindungsprozess der CIA nach dem Ende des Kalten Krieges, über die Geburt der schwarzen Gefängnisse bis hin zur Abwicklung und kritischen Aufarbeitung des Black Site-Programms. 9/11 sei nicht ohne Vorwarnung gekommen, schreibt Mudd, und nennt unter anderem die Anschläge islamistischer Terroristen auf das World Trade Center im Jahr 1993 und auf den Zerstörer USS Cole im Jahr 2000.
Ob es Aktionen von Al-Qaida in New York oder Afrika waren, die Sicherheitsbehörden konnten den anschwellenden Trommelschlag des Terrorismus nicht ignorieren. Doch trotz dieser Ereignisse machte die CIA Terrorismusbekämpfung damals nicht zur höchsten Priorität.
Die Kursänderung nach 9/11 erfolgte mit Hochdruck. Der Autor beschreibt den Aufbau des Black Site-Programms und seinen Beginn im August 2002, die Auswahl der Standorte, die Definition der Mission sowie die Methoden zu ihrer Durchsetzung. Die Vernehmungstechniken waren vom US-Justizministerium abgesegnet. Zu ihnen zählten Schlafentzug, Schläge ins Gesicht, das Einpferchen von Gefangenen in enge, dunkle Räume sowie das berüchtigte Waterboarding, das simulierte Ertränken. Die interne Bezeichnung dieser Methoden lautete Enhanced Interrogation Techniques, verschärfte Verhörmethoden, ein Euphemismus für Folter. Mudd, der für sein Buch zahlreiche aktive und ehemalige CIA-Mitarbeiter interviewte, erinnert daran, in den ersten Jahren nach 9/11 war die Gefahr von weiteren Terroranschlägen real.
Das Ausmaß der Bedrohungen war enorm. Wir erwarteten eine zweite Welle von Anschlägen, ein zweites 9/11, anders als beim ersten Mal und wahrscheinlich schlimmer. Nicht mit Flugzeugen, sondern mit einer gefährlichen Biowaffe, dem Milzbranderreger Anthrax.
In den Geheimgefängnissen der CIA saßen nach Angaben der Behörde mehr als 100 Gefangene ein, darunter auch Khalid Sheikh Mohammed, einer der Architekten von 9/11. Medienberichten zufolge befanden sich die schwarzen Gefängnisse unter anderem in Thailand, Marokko, Rumänien, Polen, Litauen und im Kosovo. Mit fast anatomischer Präzision beschreibt der Autor deren Ausstattung.
Die Gebäude waren von außen unauffällig, innen schallisoliert. Es gab nur Einzelzellen. Immer war das Licht an und es gab einen ständigen Geräuschpegel. Vielen, die die Gefängnisse besuchten, fiel die geradezu klinische Anmutung auf. Sie erinnerten sich vor allem an den Geruch, wie in einem Krankenhaus, aseptisch.
Der Folterskandal von Abu Ghraib im Jahr 2004 brachte auch das Gefangenenprogramm der CIA in Verruf. Damals gingen Bilder von amerikanischen Soldaten um die Welt, die irakische Gefangene im Militärgefängnis Abu Ghraib nahe Bagdad misshandelten und die mit ihren Opfern wie mit Trophäen posierten. In den Folgejahren wuchs die Skepsis gegenüber der Antiterrorstrategie der Bush-Administration und die politische Unterstützung für das Black Site-Programm begann zu bröckeln. Das Programm endete mit dem Amtsantritt von Barack Obama 2009. Und er fuhr im Rückblick eine radikale Neubewertung.
We did some things that were wrong. We tortured some folks. We did some things that were contrary to our values.
Amerikaner hätten ein paar Leute gefoltert, sagte Obama lapidar bei einer Pressekonferenz 2014 und damit gegen uramerikanische Werte verstoßen. Worte, die zu einer tiefen Verunsicherung nicht nur in den Rängen der CIA, sondern in weiten Teilen der Geheimdienst-Community führten, schreibt der Autor.
Was noch vor wenigen Jahren vom Präsidenten gefordert und unterstützt, vom Justizministerium abgesegnet und mit Wissen des Kongresses umgesetzt worden war, galt nun als eine fundamentale Verletzung amerikanischer Werte.
Philip Mudd ist ein offener Kritiker von Präsident Donald Trump. Doch sein Buch ist un- und überparteiisch im Wortsinn. Der Stil ist sachlich, der Ton unaufgeregt.
Ich will das Programm nicht verteidigen, aber ich will, dass die Leute verstehen, wie und warum es damals dazu kam. Es ist in Ordnung, wenn die Menschen harsch über uns urteilen, aber es ist wichtig, dass sie sich vorher in die Zeit zurückversetzen und versuchen zu verstehen, warum wir diese Entscheidungen getroffen haben.
Bei all seinem Bemühen um Neutralität beantwortet der Autor am Ende die Frage, ob das Black Site-Programm effizient gewesen sei, mit einem klaren Ja.
The decline of the program was partly due to the success.
Der Niedergang des Programms war in gewisser Weise ein Ausdruck seines Erfolgs, denn es kam nie zu einer zweiten Welle von Angriffen und Amerika war sicher genug, um sich eine Debatte über die Methoden des Programms leisten zu können. Und es ist gut, dass es diese Debatte gibt.
Auch wer die Schlussfolgerungen des Autors nicht teilt, dürfte Black Site mit Gewinn lesen. Philip Mudd schreibt aus der Perspektive eines distanzierten und kenntnisreichen Insiders. Das Buch ist eine informative und souverän geschriebene Chronik des umstrittenen Antiterrorkampfs der CIA, einer ambivalenten Mission im Schatten des Traumas von 9/11.
Katja Ridderbusch war das über das Buch von Philip Mudd, erschienen im englischen Original unter dem Titel Black Site, The CIA in the Post-9/11 World. 272 Seiten sind bei LiveRide erschienen. Das Buch ist in Deutschland für 22,99 Euro erhältlich. Musik Maschinen, die uns umgeben, werden immer klüger. Es gibt Roboter, die in Fabriken arbeiten oder in der Altenpflege Aufgaben übernehmen. Sie werden nicht müde und auch nicht krank. Sie lassen sich nicht von Gefühlen ablenken und erledigen immerzu die programmierte Tätigkeit. Die sogenannte künstliche Intelligenz, die KI, gehört heute zu den wohl innovativsten Bereichen der Informatik. Von automatischen Übersetzungen über die Gesichtserkennung bis hin zu selbstfahrenden Autos. Manch einem wird bei dieser Entwicklung Angst und Bange. Was macht das selbstfahrende Auto in einer kniffligen Situation? Werden wir eines Tages von den Maschinen beherrscht? Was wird aus unseren Daten? Jörg Dräger und Ralf Müller-Eiselt, beide ausgewiesene Digitalexperten, haben ein Buch über die Chancen und die Risiken dieser Entwicklung geschrieben und sie machen Vorschläge, welchen Nutzen die künstliche Intelligenz für unsere Gesellschaft haben könnte. Wir und die intelligenten Maschinen heißt das Buch, das Katharina Hamberger jetzt vorstellt.
Ein Buch über Maschinen, über künstliche Intelligenz, über Algorithmen. Das klingt komplex, nicht für jedermann und jede Frau gemacht. Aber genau diejenigen, jede Person, egal wie gut diese sich auskennt, die wollen Dräger und Müller-Eiselt mit ihrem Buch erreichen.
Deswegen geht es uns gar nicht so sehr um den Algorithmus, um die Frage, ob er künstlich intelligent ist oder wie komplex er ist, sondern es geht uns um die Frage, wie Menschen betroffen sind, wie Technologie Chancen, Teilhabe von Menschen eben beeinflusst und wo das einer politischen Diskussion bedarf.
Fasst Autor Jörg Dräger die Intention des Buches bei dessen Vorstellung zusammen. Algorithmen, sie sind die Basis für vieles, was unsere Zukunft beeinflussen wird. Mit ihnen einher geht eine Veränderung der Welt, wie wir sie kennen. Das passiert nicht zum ersten Mal. Immer wieder haben Erfindungen, technische Neuerungen unser Leben beeinflusst und verändert. Man denke zum Beispiel an den Buchdruck, aber auch das Teleskop, das es den Menschen ermöglicht hat, weit über die eigene Welt hinauszuschauen. Die Rechenmaschine, später der Computer.
Menschen setzen sich Ziele und verfolgen diese. Und sie bauen sich Werkzeuge, um ihnen näher zu kommen. Algorithmen sind solche Werkzeuge. Sie können Menschen helfen, ihre eigenen Unzulänglichkeiten auszugleichen und neue Freiräume zu gewinnen.
Durch den informationstechnischen Fortschritt stünden dem Menschen heute immer mehr Informationen zur Verfügung, schreiben Dräger und Müller-Eiselt. Deren Auswertung würde den Menschen geistig fordern, ja, überfordern.
Ihm dabei geeignete maschinelle Unterstützung zu verweigern, hieße, im systematischen Irrtum zu verharren.
Die beiden Autoren stellen vor allem die Möglichkeiten, die die neue Technik bietet, in den Vordergrund.
Wir wollen mit diesem Buch Mut machen. Wir wollen zeigen, wie intelligente Maschinen in den Dienst der Gesellschaft gestellt werden können.
Allerdings geschieht das auch nicht, ohne berechtigte Sorgen und Ängste aufzunehmen, die mit jeder neuen Errungenschaft einhergehen. Aber wie kann man die Funktionsweise, die Chancen und Möglichkeiten, die Algorithmen bieten, den Lesern näher bringen? Dräger und Müller-Eiselts Buch ist gespickt mit Beispielen. Und zwar nicht solchen aus dem Zukunftslabor, sondern ganz konkreten Beispielen, vor allem aus den USA, von Anwendungen, die es schon gibt, geordnet in Kapiteln, die benannt sind, nach den Vorteilen, die sie uns, nach Ansicht der Autorin, bieten. Personalisierung, Zugang, Befähigung, Freiraum, Kontrolle, Verteilung, Prävention, Gerechtigkeit und Verbindung. So beschreiben sie unter der Überschrift Personalisierung, wie durch einen Algorithmus die perfekte Therapie für einen an Diabetes erkrankten Jungen errechnet werden kann. Seine Daten, Blutzucker, Puls, Stresslevel, Bewegungsaktivität werden andauernd gemessen und von einem Algorithmus ausgewertet. Damit kann die ideale Insulinmenge für Felix errechnet werden. Die Phasen, in denen er gefährlich überzuckert sei, hätten sich dank des Algorithmus fast um die Hälfte reduziert, schreiben die Autoren. Hier hilft der Algorithmus also, indem er individuell errechnet, was ein bestimmter Mensch braucht und was nicht. Aber die Autoren verschweigen nicht, und das in keinem Kapitel, der Algorithmus kann nicht nur Positives hervorbringen. Unlauteren Geschäftemachern ermöglichten Personalisierungsalgorithmen eine erhebliche Reichweite. Beispielsweise dann, wenn Schwächen von Menschen analysiert und diese gezielt für Werbung ausgenutzt werden. Deshalb müssten, so fordern Dräger und Müller-Eisselt, Verbraucherschützer und Behörden wehrhaft gemacht werden, Grundprinzipien unserer solidarischen Gesellschaft genauso zu verteidigen wie den Einzelnen vor allzu aggressiver Online-Werbung zu schützen. Solche Appelle finden sich immer wieder im Buch. Die Autoren zeigen recht deutlich auf, wie wichtig es ist, dass es eben auch bei der Verwendung von Algorithmen den Menschen als Korrektiv braucht.
Die Algorithmen arbeiten jedoch nur so gut, wie sie programmiert und kontrolliert werden.
Denn auch Algorithmen können, das beschreiben Dräger und Müller-Eisselt, Fehler begehen, wenn sie nicht richtig programmiert werden. Sie können diskriminieren, falsche Schlüsse ziehen oder zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden, wenn die Kontrollmechanismen falsch angelegt werden. Die Autoren fordern deshalb auch mehr Kompetenz im Umgang mit Algorithmen, vor allem für diejenigen, die diese qua Amt oder Beruf einsetzen, und auch mehr Transparenz.
Ein Algorithmus darf keine Blackbox sein und sich so der Kontrolle entziehen. Zunächst muss für jedermann und jederzeit transparent sein, ob ein Algorithmus eingesetzt wird. Kein Computerprogramm darf uns vorschreiben, es sei ein Mensch am Werk. Wir brauchen ein Vermummungsverbot für Algorithmen.
Hieran lässt sich schon erkennen, die Autorin sehen auch eine große Verantwortung bei der Politik, was die Regulierung von Algorithmen betrifft. Dieses Buch ist vor allem für diejenigen gedacht, die sich bislang noch wenig mit dem Einsatz von Algorithmen beschäftigt haben. Für sie ist es ein guter Einstieg ins Thema und für diejenigen, die dem Thema bislang skeptisch gegenüberstanden. Und es ist kein Buch, das die Welt nur schwarz oder weiß sieht, die Technik verteufelt oder sie kritiklos in den Himmel lobt, sondern Chancen und Risiken aufzeigt, aber immer mit einem optimistischen Unterton.
Katharina Hamberger besprach das Buch von Jörg Dräger und Ralf Müller-Eisselt. Es heißt »Wir und die intelligenten Maschinen – wie Algorithmen unser Leben bestimmen und wie sie für uns nutzen können«, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt, 272 Seiten, kosten 20 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. So steht es im Grundgesetz. In den 70 Jahren, die das Grundgesetz nun alt ist, hat das Asylrecht für viele politische und gesellschaftliche Debatten gesorgt. Es gab eine Verschärfung des Paragraphen. Auch in der DDR-Verfassung gab es das Recht auf Asyl, doch interpretierten die beiden deutschen Staaten es unterschiedlich. Der Erfurter Historiker und Migrationsforscher Patrice Poutrous beschreibt in seinem neuen Buch die Geschichte des Asylrechts in Deutschland, von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Die heutige Debatte über Flucht und Asyl markiert nach Ansicht des Autors eine politische Richtungsentscheidung. Umkämpftes Asyl heißt sein Buch und Ulrike Winkelmann hat es gelesen.
Der Autor schiebt gleich zu Beginn schon einmal die Gewichte zurecht. Es habe gar keinen Zweck, das Problem kleinzureden, es zu einem Nebenwiderspruch zu erklären. Flüchtlings- und Asylpolitik, schreibt der Erfurter Zeithistoriker Patrice Poutrous, sei zentraler Aspekt der deutschen Nachkriegsgeschichte und nicht etwa ein Thema, das irritierenderweise ab und zu eben auftauche.
Die Frage, wie man mit Fluchtbewegungen umgeht, wird immer wieder neu gedeutet. Aber der Konflikt bestimmt eigentlich die Geschichte der Bundesrepublik von Anfang an.
Poutrous hat eine deutsche Asylgeschichte geschrieben. Er beginnt mit dem Streit im Parlamentarischen Rat 1948 über den Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht«. und zeigt dann entlang der Debatten etwa über die Ungarn-Flüchtlinge 1956 oder über die vietnamesischen Boat People Ende der 70er, wie sich das Rechtsverständnis so änderte, dass es letztlich 1993 zum neuen einschränkenden Artikel 16a im Grundgesetz kommen konnte. Ein Kapitel widmet sich auch dem Asyl im Ausreiseland DDR, wo Boutros als Sohn einer deutschen Mutter und eines sudanesischen Vaters aufgewachsen ist. Eine zentrale Aussage des Buches ist, unabhängig davon, was im Grundgesetz steht, entscheidet letztlich die politische Stimmungslage, wer und wie viele aufgenommen werden. Die so oft als schlicht und schön bezeichnete Formulierung »politisch Verfolgte genießen Asylrecht« war in der Umsetzung meist weder schlicht noch schön. Im Gegenteil, die Knappheit des Artikels hatte komplizierte Folgen. Mangels Konkretion bestimmten die Behörden eben selbst, wer als politisch Verfolgter Asyl bekam, was notwendig zu einer unendlichen Kette von Gerichtsverfahren führte. Auch mochte die großzügige Formulierung des Asylartikels im alten Grundgesetz zwar in Abgrenzung zum unmenschlichen NS-Regime entstanden sein, die Praxis war zunächst eine andere.
In der Öffentlichkeit und Politik der frühen Bundesrepublik wurden ausländische Flüchtlinge häufig keineswegs als Chance zur symbolischen Abgrenzung gegenüber der NS-Diktatur angesehen, sondern eher als Belastung oder als Gefahr für den inneren Frieden des noch jungen westdeutschen Staates.
Halb Europa sortierte sich durch die Vertreibungs- und Migrationswelle nach dem Zweiten Weltkrieg neu. Dadurch sei auch Deutschland überhaupt erstmals so homogen geworden, wie es vorher und nachher nie war, schreibt Boutros. Der völkische Gedanke habe gesiegt, legt Boutros nahe, und zwar in Deutschland in einem Maße, dass die Alliierten Anfang der 50er Jahre die Bundesrepublik auffordern mussten, nicht deutsche Flüchtlinge an der Grenze nicht etwa zurückzuschicken, sondern ihr Recht auf Aufnahme gemäß Genfer Konvention wenigstens zu prüfen. Eine Wende hin zu einer pragmatischeren Flüchtlingspolitik brachten die Ereignisse in Ungarn 1956. Die Menschen, die nach der Zerschlagung des Aufstands durch die Sowjetunion nach Westen flohen, genossen schnell auch öffentliche Sympathie.
Wir finden eigentlich immer wieder in der Geschichte der Bundesrepublik, dass es in der Bevölkerung nie bei allen, aber bei einem relevanten Teil der Bevölkerung eine erheblich größere Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in einer Notsituation gab, als sowohl von Politikern als auch Vertretern der Verwaltung immer angenommen wurde.
Erstmals gab das Vertriebenenministerium, auch unter Druck von Bundeskanzler Konrad Adenauer, seine Abwehr gegenüber Nichtdeutschen auf. Es gewährte ungarischen Flüchtlingen Eingliederungshilfen, Gründungskredite, Sprachkurse. Nicht allein die sich verbessernde Arbeitsmarktsituation, argumentiert Boutros, habe die Aufnahme der Ungarn begünstigt.
Vielmehr ergaben sich Aufstiegsmöglichkeiten für deutsche Flüchtlinge und Vertriebene, wie auch für ausländische Flüchtlinge, gerade weil ihre Integration aktiv von der bundesdeutschen Politik betrieben wurde.
Die Einsicht in die Notwendigkeit staatlicher Integrationshilfen wäre demnach schon 60 Jahre alt. Sie ging nur zwischendurch verloren. Es gibt mehrere derartige Leitmotive, die Boutros herausarbeitet. Ein weiteres: die Rolle Bayerns als Hardliner in Flüchtlingsfragen. München war in den ersten Jahrzehnten der Republik sowohl Ziel als auch Durchgangsstation unzähliger Ankömmlinge. Das Amt zur Asylanerkennung und das zentrale Aufnahmelager entstanden im bayerischen Nürnberg und nebenan in Zirndorf.
Die damit zwischen dem Bund und dem Freistaat geteilte Zuständigkeit für die Unterbringung der Asylsuchenden hatte zur Folge, dass sich die bayerische Staatsregierung bemühte, in allen Asylfragen als eine Art strenge Torwächterin einen besonders restriktiven Standpunkt einzunehmen.
Erst Mitte der 70er Jahre, als höchste Richter das Grundrecht auf Asyl erstmals sehr weit interpretierten, habe sich der großzügige Geist des Artikel 16 dann auch tatsächlich ausgewirkt. Boutros lässt keine ökonomische oder sozialpolitische Argumentation zur Aufnahmefähigkeit der Bundesrepublik gelten. Und das gehört insgesamt zu den Schwächen des Buches. Die Kosten der Aufnahme hunderttausender Spätaussiedler aus Osteuropa seit Ende der 80er Jahre, meint Boutros, seien für die Regierung Helmut Kohl doch auch kein Thema gewesen. Entscheidend sei offenbar immer das zugeschriebene Deutschtum. Plastisch schildert Boutros den Druck, den die schwarz-gelbe Regierung schon vor dem Fall der Mauer aufbaute, um die Zustimmung der SPD zur Asylrechtsänderung zu bekommen. Letztlich, schreibt er, hätten CDU und CSU sich erst gegenüber der SPD durchgesetzt, nachdem Kohl 1992 öffentlich einen Staatsnotstand ins Gespräch gebracht habe.
Angesichts solcher Unbedingtheit auf Seiten der Unionsparteien sahen führende Sozialdemokraten nur im Einlenken einen Weg, um eine heraufbeschworene Verfassungskrise zu vermeiden.
Bei aller Kritik an den laut Putrus im Grunde völkisch und rassistisch motivierten Einschränkungen des Asylrechts sieht der Autor aber auch, dass es Liberalisierungen gegeben hat. So wenig wie der alte, großzügige Artikel 16 sich großzügig ausgewirkt habe, so wenig habe der neue, eng gefasste Artikel 16 samt europäischer Dublin-Ordnung Einwanderung verhindern können.
Ulrike Winkelmann besprach Patrice Putrus, Umkämpftes Asyl, vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart. CH Links Verlag, 248 Seiten, 25 Euro. Wer in Deutschland über Erinnerungskultur und Geschichtspolitik spricht, der meint meistens die nationalsozialistische Vergangenheit, die Erinnerung an den millionenfachen Völkermord, den Holocaust. Angesichts der Grausamkeit und Größe der Verbrechen ist die Fokussierung auf diese Epoche wohl nachvollziehbar. Doch manche Historiker und Sozialforscher beobachten derzeit so etwas wie eine Erweiterung des Erinnerungsraums, in dem nun neuerdings auch, ganz zaghaft, Deutschlands koloniale Vergangenheit thematisiert wird. Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrages vor 100 Jahren gingen die überseeischen Kolonien an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs über. Deutschlands Kolonialpolitik war danach fast kein Thema mehr. Es gehört zu den neueren Entwicklungen, dass über deutsche Verantwortung für den Völkermord an Herero und Nama in Namibia debattiert wird, über geraubte Kunst aus ehemaligen Kolonien in deutschen Museen oder über Straßennamen, mit denen vermeintliche Kolonialhelden geehrt werden sollen. Der Journalist und Migrationsforscher Mark Terkesidis will die Erinnerung an die deutsche Kolonialpolitik beleben. Wessen Erinnerung zählt, heißt sein Buch, und Martin Hubert hat es gelesen.
Wenn über die deutsche Kolonialpolitik nachgedacht wird, geraten meist afrikanische Regionen in den Blick. Vor allem die Kolonie Südwestafrika, heute Namibia, ist ein Thema und die brutale Unterwerfung des Aufstandes der Herero. Diese Erinnerung sei wichtig, meint der Journalist und Migrationsforscher Mark Terkesidis. Aber sie reiche bei weitem nicht aus. Denn das deutsche Kolonialreich ging weit über Afrika hinaus. Terkesidis plädiert in seinem neuen Buch für einen stark erweiterten Begriff deutscher Kolonisierung, der auch frühe Entwicklungen und Osteuropa einschließt. Die Spuren davon, schreibt er, reichen tief in die Gegenwart hinein.
Ohne Deutschland lässt sich keine Geschichte Ostafrikas, Polens oder des Balkans schreiben. Aber ohne Ostafrika, Polen oder den Balkan auch keine Geschichte Deutschlands. Die deutsche Kolonialgeschichte ist anders verlaufen als jene Spaniens, Portugals, Frankreichs oder Englands. Sie ist widersprüchlicher, beinhaltet viele Fantasien und niemals ausgeführte Pläne und lässt sich nicht linear erzählen. Aber diese Geschichte beginnt bereits mit den Entdeckungen im 15. Jahrhundert.
Terkesidis durchstreift diese meandernde Geschichte deutscher Kolonisierung in einer Mischung aus detaillierter historischer Analyse und engagiertem Essay, der aktuelle Bezüge herstellt. Frühe Formen deutscher Kolonisierung entdeckt der Autor beispielsweise bei der Kaufmannsfamilie der Welser. Sie versuchte bereits in den 1540er Jahren Venezuela zu erschließen, versklavte viele Einwohner und produzierte Millionen Opfer. Das rassistische Modell des Kolonialismus war da bereits erkennbar. Es gibt keinen wirklichen Dialog mit den anderen, da sie unzivilisiert sind. Einzubeziehen sind sie nur, indem man sie der eigenen Zivilisation und politischen und ökonomischen Interessen unterwirft. Tergesides findet auch einiges, was Vergangenheit und Gegenwart direkt verbindet. Zum Beispiel bei Ruanda. Von 1885 bis 1916 war Ruanda Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Die Deutschen bevorzugten damals die Minderheit der Tutsi gegenüber den Hutu. Und das war einer der Wurzeln des Völkermordes an den Tutsi von 1994. Von Flüchtlingen ist der Satz überliefert: Wir kommen zu euch, weil ihr bei uns wart. Tergesides macht ihn am Beispiel Syriens nachvollziehbar.
Im Hinblick auf Syrien war das Jahr 1898 der Erinnerung wert. In diesem Jahr unternahm Reisekaiser Wilhelm II. Einen groß angelegten Trip in den sogenannten Nahen Osten. Von dort aus in die osmanischen Provinzen, ins Heilige Land, dann nach Beirut und Damaskus. Wilhelm hofierte die deutschen Siedelnden, die Kolonisten vom Templerorden, hielt seine Hand schützend über die Katholiken.
Ob wir wollen oder nicht, resümiert Tergesides, wir leben in sich überschneidenden Territorien. Bis heute existiert Wissen über die Kolonisierer in den Kolonien und über die Kolonien in Deutschland. Diese postkoloniale Verbindung reklamiert Tergesides auch in Bezug auf die deutsche Expansion im Osten. Damit wendet er sich gegen den dominierenden Trend.
Die Politik gegenüber Polen und dem Osten wird in der Debatte über Kolonialismus selten erwähnt. Das hat auch damit zu tun, dass die nationalsozialistische Expansionspolitik unter einem anderen Namen firmierte. Schon auf der zweiten Seite von Mein Kampf betonte Hitler, das deutsche Volk besitze so lange kein moralisches Recht zu kolonialpolitischer Tätigkeit, solange es nicht einmal die eigenen Söhne in einem Staate zu fassen vermag.
Tergesides erinnert jedoch daran, dass bereits der preußische Staat im 18. Jahrhundert mit der Expansion in den Osten begann. Er siedelte Deutsche im Oderbruch an und proklamierte, Osteuropa kultivieren zu wollen. Lange Zeit blieb es allerdings bei einem eher chaotischen Zusammenspiel zwischen privaten Unternehmungen und staatlicher Rahmenhilfe. Erst die Nazis gingen die Osterweiterung systematisch und außerdem mit höchster Brutalität an.
Etwa 65.000 Personen deutscher Herkunft mussten aus Lettland und Estland in die neu annektierten polnischen Gebiete umziehen. Bis Ende 1939 hatte die Sicherheitspolizei aus demselben Gebiet bereits 120.000 Menschen ins Generalgouvernement vertrieben. Das Ziel war, wie SS-Chef Heinrich Himmler es ausdrückte, erst einmal ein Land frei von Menschen zu schaffen, ein leeres Land, das wieder von deutschen Siedlern kolonisiert werden konnte.
Tergesides geht mit seinem Versuch, die Erinnerung an die Kolonisierung und ihre Folgen auszudehnen, ziemlich weit. Er reklamiert aber auch Denkanstöße und kein abschließendes Urteil liefern zu wollen. Und er stellt die Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten deutscher Kolonisierung heraus. So schreibt er, dass das Nazi-Programm der Osterweiterung zwar in früheren Anstrengungen verwurzelt ist, in seiner Radikalität aber einen Bruch bedeutet. Oder er konzidiert, dass die Kolonisierung an manchen Orten auch zivilisierende Effekte besaß. Das macht es umso überzeugender, wenn Tergesides sein Programm für eine postkoloniale Erinnerung in einer globalisierten und durch Migration vernetzten Welt skizziert. Man müsse sich wirklich um kulturellen und sozialen Ausgleich bemühen und anerkennen, dass wir in überkreuzten Regionen leben. Tergesides unterstützt daher Forderungen des Bundesdeutschen Netzwerks zur Dekolonisierung.
Restitution von menschlichen Überresten und akquirierten Gegenständen. Anerkennung des Genozids an den Herero und Nama, Globalisierung des Geschichtsunterrichts. Zudem sollen Mahnmale für die Opfer von Kolonialismus, Versklavung und Rassismus sowie Lern- und Gedenkstätten errichtet werden. Auch wird die Entwicklung von umfassenden Konzepten gefordert, unter maßgeblicher Beteiligung der Nachfahrinnen Kolonisierter.
Soweit ein Auszug aus dem Buch von Mark Tergesides. Es heißt »Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute«, erschienen bei Hoffmann und Campe. 240 Seiten, kosten 22 Euro. Martin Hubert war unser Rezensent. Als die Revolte der 68er abflaute, wer machte da weiter mit dem linken Protest? In den 70er Jahren waren es vor allem zwei Strömungen, die K-Gruppen, die sich an Moskau und Mao orientierten, und die Spontis. Sie spielten eine zentrale Rolle in der Hausbesetzer- und der Anti-Atomkraft-Bewegung. Zu den bekanntesten Akteuren dieser Szene gehören Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Was wollten die Spontis und was bewirkten sie? Sebastian Kasper hat eine Geschichte über die Spontis geschrieben. Peter Karstens stellt sie vor.
Was Frankfurter Spontis unter einer lustigen Aktion verstanden, erlebten Ende der 70er Jahre Teilnehmer einer akademischen Feier an der Goethe-Universität hautnah mit. Linke Aktivisten trieben ein Schwein durch die Versammlung und erläuterten das später so.
Weil uns für das Amt eines Universitätspräsidenten ein echtes Schwein lieber ist als ein Professor und ein Saustall ein Wort der Befreiung sein kann.
Hinter dem Scheinhumor solcher Aktionen verbarg sich der Frust der Spontis, wenig erreicht zu haben. Nach einem Jahrzehnt der Diskussionen und Aktionen war die Revolte ausgelaugt, das BRD-System aber unbesiegt. Vom Ministreik bei Opel bis zum mörderischen Terror reichten die Aktionsformen der Nach-68er, begleitet von wahnhaften Theorien. Kennzeichnend für die meisten linken Bewegungen der 70er Jahre war ihre Fixierung auf auswärtige Politikmodelle, real existierende Identifikationsobjekte, wie es der Freiburger Historiker Sebastian Kasper in seinem Buch über die Spontis nennt. Statt Moskau zu gehorchen oder Mao zu verehren, versuchten einige, die Revolution durch konkrete, spontane Aktionen in den Fabriken zu entfachen. Theoretisch klang das so.
Das gleiche Ziel der Kämpfe der Arbeiter in den Metropolen und der Freiheitsbewegungen in der Dritten Welt, die Weltrevolution, kann nur durch Konkretion der Kämpfe als Gleiches erkannt und gewollt werden, die an Ort und Stelle geführt werden. Die Konkretheit des Internationalismus wächst mit der Häufigkeit und dem Umfang faktischer Kämpfe in den Metropolen.
Also setzten Spontis wie der junge Joschka Fischer darauf, Arbeiter in den Fabriken aufzusuchen und zu agitieren. So wie Fischer bei Opel, nahmen andere bei Ford oder bei BMW Jobs an und versuchten dort, vor allem die ausländischen Arbeiter zu gewinnen. Ihr Vorbild war Italien, wo seinerzeit im industrialisierten Norden ungelernte Männer und Frauen aus dem Süden Arbeit fanden. Und zwar unter heute kaum noch vorstellbaren Bedingungen der Ausbeutung. In Deutschland waren es Arbeiter aus Kroatien, Italien oder der Türkei, die unter ähnlichen Umständen schufteten. Zu ihnen suchten die selbst proletarisierten Spontis den Kontakt. Was sie erstrebten, widersprach dem Kurs sowohl der Firmen als auch der Gewerkschaften. Das Ergebnis war niederschmetternd, wie Kasper es beschreibt. Bei BMW etwa gelang es im April 1972 zwar, die Arbeit für 20 Minuten zu unterbrechen, aber
nach kurzer Zeit konnte der Betriebsrat die Belegschaft dazu überreden, wieder zur Arbeit zurückzukehren. An den darauffolgenden Tagen kam es unter Mitwirkung des Betriebsrats zu mehreren Entlassungen und Razzien der Werkspolizei in Wohnheimen. 28 italienische Arbeiter wurden gekündigt und verloren damit auch ihren Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik.
Nach solchen Erlebnissen war es schnell vorbei mit der Aussicht auf spontane Massenerhebungen in den Fabriken. Die Spontis suchten andere Aktionsfelder. Relativ erfolgreich waren sie, wie der Autor beschreibt, im sogenannten Häuserkampf, besonders in Frankfurt. Doch auch diese Phase ging nach konsequenten Polizeieinsätzen bald zu Ende. Was also tun? Das Studium beenden und doch im Kapitalismus mitmachen? Außerdem der SPD beitreten? Weil die Revolution einfach nicht kommen wollte, war das für viele die Lösung. Doch für Fischer und seine Freunde war es kein Weg. Sie suchten nach Alternativen. Aus Spontis wurden Buchhändler, Werkstattbetreiber und Umweltaktivisten. Wie unerbittlich zugleich der Kampf innerhalb der Linken geführt wurde, zeigten Angriffe auf Daniel Cohn-Bendit, der zum Hassobjekt der Dogmatiker avancierte. So forderte der Kommunistische Bund Westdeutschland:
Entweder Cohn-Bendit wird von der Revolution eine nützliche Arbeit zugewiesen bekommen, etwa in einer Fischmehlfabrik in Cuxhaven, oder er wird während der Revolution durch die Massen an den nächsten Baum befördert.
Kasper beschreibt die ganze Entwicklung jener 10 Jahre anhand von Materialien aus linken und linksextremen Schriften. Nur gelegentlich zitiert er andere Quellen. Interessant wäre es beispielsweise gewesen, mehr über die Akteure zu erfahren, zu lesen, was sie heute dazu sagen. Mit einigen Leuten habe er gesprochen, schreibt der Autor, teilt dem Leser aber mit,
dass die Gespräche dennoch hier nicht auftauchen, hat vor allem arbeitstechnische und zeitliche Gründe.
Das klingt nach einem etwas ungeordneten oder spontanistischen Forschungsansatz. Dennoch hat das Buch auch Vorzüge und erinnert an eine Zeit, als die Republik von links herausgefordert wurde. Im revolutionären Kampf waren die Spontis keineswegs das humorvolle Alternativprogramm zu Mao oder Lenin. Das zeigte sich in der kämpferischen Sympathie für die Palästinenser und einer Israel-Kritik, die zum Antisemitismus überging. Kasper geht dieser Verirrung in einem eigenen Exkurs nach, der zunächst den Anschlag auf ein jüdisches Gemeindehaus durch die linken Tupamaros West-Berlin am 9. November 1969 beschreibt. Erst als Mitte der 70er Jahre deutsche Terroristen bei der Entführung nach Entebbe in Uganda dabei mitmischten, die Passagiere in Juden und Nichtjuden zu selektieren, wuchsen bei vielen auch Zweifel. Aber erst Ende der 70er Jahre begann ein Prozess der Annäherung an Staat und Gesellschaft. Während einige Spontis zur indischen Bhagwan-Sekte gingen, wurden andere Psychologen oder engagierten sich in der Alternativszene, aus der schließlich die Grünen entstanden. Die Spontis seien, so Kaspar, wichtige Wegbereiter für die undogmatische Linke der späteren Jahre gewesen. Sein Buch versucht, das zu erklären. Sein Wert liegt vor allem in der Dokumentation der damaligen Herzens- und Hassfantasien der vorgrünen Linken, die heute mit Robert Habeck und Annalena Baerbock vor dem Kanzleramt angekommen sind.
Peter Karstens besprach das Buch von Sebastian Kaspar mit dem Titel Spontis, eine Geschichte anti-autoritärer Linker im roten Jahrzehnt. Edition Assemblage, 253 Seiten, 14 Euro. Und das war Andruck mit der politischen Literatur am Montagabend. Alle unsere Beiträge und auch die ganze Sendung finden Sie wie immer auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.